Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung vom Tübinger Campusfunk Radio Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle. Heute am Mikrofon für euch Mareike Wiener. In unserer heutigen Sendung hören wir zwei Hörspiele, produziert von Tübinger Medienwissenschaftsstudenten und Studentinnen. Hörspiele sind in unserem Institut eine beliebte Sache, um eine praktische Arbeit abzugeben. In den Hörfunkseminaren unseres Chefredakteurs Ulrich Hägele und Dozentin Pia Fruth werden Studierende hierzu in Dreier- bis Vierergruppen aufgeteilt. Und dann heißt es ran an die Arbeit. Die Studis müssen Ideen finden, das Drehbuch schreiben, Rollen besetzen und natürlich aufnehmen. In unserem ersten Hörspiel geht es um ein Märchen im Stil der Gebrüder Grimm und wie sich die Menschen das Märchen heute erzählen würden. Der Titel des Märchens lautet »So lieb wie das Salz«. Im zweiten Hörspiel wird es ein wenig abstrakter. Der bereits 1862 verstorbene Dichter Ludwig Uhland macht eine Zeitreise in das 20. Jahrhundert. Wie er wohl reagieren wird? Aber erst einmal genug zu den Eckdaten. Bevor wir uns das erste Hörspiel gemeinsam anhören, erst einmal etwas Musik. Alexander Rübker mit Fairy Tale. Die Gebrüder Grimm haben im Laufe ihres Lebens einen riesigen Schatz an Märchen und Sagen zusammengetragen, sich von den Menschen erzählen lassen und schließlich in ihrer Sammlung der Kinder- und Hausmärchen aufgeschrieben. Viele Märchen sind durch dieses Aufschreiben in Erinnerung geblieben und in der Grimmschen Fassung weltberühmt geworden. Hänsel und Gretel zum Beispiel, Aschenbrödel oder Schneewittchen. Auch andere Menschen haben, ähnlich wie die Gebrüder Grimm, Märchen und Geschichten von ihrer Haustür gesammelt und aufgeschrieben. Hierzulande zum Beispiel der Lehrer Franz-Georg Brustgi oder der Literaturprofessor und Erzählforscher Ernst Mayr aus Tübingen. Beide haben schwäbisch-alemannische Sagen und Märchen gesammelt. Darunter auch eines, das einem dem Grimm-Märchen ganz ähnlich ist. Bei den Grimms heißt es Prinzessin Mäusehaut. In Brustigs und Mayrs Sammlung so lieb wie das Salz. Studierende der Medienwissenschaft haben sich überlegt, wie dieses Märchen sich heute anhören würde, wenn es sich die Menschen erzählen würden. Daraus haben sie ein Hörspiel gemacht und in einem Uni-Projekt vertont. Hier bei Mikro Europa wird dieses Märchen zum ersten Mal gespielt. So lieb wie das Salz.
So, Kinder, jetzt noch rasch die Zähne geputzt und dann nichts wie ab ins Bett. Es ist schon spät.
Ach, Großmutter, so spät ist es doch noch gar nicht. Da schau, die alte Standuhr.
Genau, 7 Uhr zeigt sie.
Stimmt, Punkt 7 Uhr.
Das reicht noch für eine gute Nachtgeschichte. Bitte, Großmama.
Oh ja, bitte, bitte, Großmutter. Ein Märchen, nur ein einziges.
Nein, heute gibt es kein Märchen für euch.
Och, das ist gemein.
Heute habe ich etwas viel Besseres zu erzählen. Eine wahre Geschichte nämlich.
Och nee,
wie langweilig.
Ganz im Gegenteil, ihr beiden. In dieser Geschichte geht es um die wichtigsten Sachen des Lebens. Liebe, Mut und Verstand.
Wie altmodisch.
Das hört sich ja schlimmer an als in der Schule.
Och, lasst mich doch erst einmal beginnen. Legt euch schönartig in eure Bettchen. Und wenn euch diese Gute-Nacht-Geschichte nicht gefällt, dann erzähle ich beim nächsten Mal wieder ein Märchen. Einverstanden?
Einverstanden.
Also, hört gut zu.
So lieb wie das Salz. Ein Hörspiel für Kinder nach einem schwäbischen Volksmärchen von Ernst Mayr.
Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit in einem Schloss, das so ähnlich aussieht wie dieses hier. Der Wind fegte durch die Hallen und rüttelte an den Fenstern. Es war Winter und noch dazu bitterkalt. Die Bewohner des Schlosses hatten es sich darum vor einem prasselnden Kaminfeuer bequem gemacht. In einem prunkvollen Sessel saß der alte König.
Jasmina.
Und seine drei Töchter hatten sich auf dicken, kostbaren Teppichen nahe am Kamin ein Plätzchen gesucht.
Jasmina! Kannst du nicht einen Abend auf deinen Klimper verzichten? Ich bekomme Kopfschmerzen davon. Rose, sag doch auch was.
Oh, Dahlia, sei nicht so streng. Ich finde, das hat sehr schön geklungen. Spiel doch weiter, Jasmina.
Nein. Wenn Dahlia davon der Kopf schmerzt...
Mein Kopf schmerzt und mir ist kalt. Der Winter macht mir einfach schlechte Laune.
Dann setz dich doch zu mir, Dahlia. Das ist näher am Ofen.
Das nützt nichts. Vater, ich brauche einen neuen Wintermantel. Oder noch besser, eine Kaschmirdecke.
Ach Mädchen, so seid doch mal einen Augenblick still. Kommt her und seht aus dem Fenster.
Oh, Schneeflocken.
Der erste Schnee.
Wie schön.
Ja, schön kalt.
Nein, einfach nur schön. Wunderschön.
Ja, wie zarte Federn. Ach, wenn Mutter doch hier wäre.
Ja, ich vermisse sie auch.
Sie mochte den Schnee auch so gerne. Sie fehlt mir sehr.
Ja, sie hat mir immer die prachtvollsten Kleider geschenkt.
Und mir hat sie ihren Schmuck geliehen und jeden Morgen meine Zöpfe geflochten.
Ich weiß noch genau, wie sie uns an dunklen Wintertagen die spannendsten Geschichten erzählt hat.
Auch für mich war eure Mutter das Licht im Dunkeln, meine lieben Töchter. Doch nun, da sie tot ist, haben wir nur noch uns. Ihr liebt mich doch genauso sehr wie eure Mutter.
Aber natürlich, Vater. Ich liebe dich so sehr wie all meine Edelsteine, die ich an meiner Kette trage.
Ich hab dich so lieb wie meine Perlenohrringe. Ich hab sie immer ganz nah bei mir.
Und du, Rose, meine Jüngste?
Vater, ich liebe dich wie das Salz.
Was ist das für eine dämliche Antwort? Salz wie ordinär.
Rose, hast du gerade wirklich Salz gesagt?
Ja, das hat sie, Jasmina. Sie hat Salz gesagt.
Wie kommst du denn auf so etwas Seltsames?
Genug! Du hast mich lieb wie das Salz, an dem unsere Pferde lecken? Wie das Salz, das unsere Knechte im Winter streuen, wie das Salz, das das Meerwasser ungenießbar macht und unsere Wände zerfrisst. So sehr liebst du mich also?
Ja, Vater. Ich liebe dich so sehr wie das Salz. Lass es mich erklären.
Nein, da gibt es nichts zu erklären. Du kannst gehen.
Sehr wohl, Vater, aber...
Kein Aber, Rose. Du bist nichts als hochmütig und undankbar.
Vater!
Geh, verlasse meinen Hof und kehre niemals wieder.
Jawohl, Vater, wie du befiehlst.
Kein Wort mehr. Geh.
Großmutter, das verstehe ich irgendwie nicht.
Was genau verstehst du denn nicht, mein Junge?
Wieso hat Rose denn Salz gesagt? Salz ist doch nichts Wertvolles.
Du immer mit deiner Fragerei. Ich möchte lieber wissen, wie es weitergeht.
Na gut, wie geht es denn weiter?
Also, der König war sehr, sehr wütend. Dahlia und Jasmina versuchten, ihn zu beruhigen und baten um Gnade für ihre Schwester. Doch es nützte nichts. Der König wurde nur noch zorniger. Er wollte seine jüngste Tochter nie mehr wiedersehen. Und so rief er am folgenden Abend seine beiden Knechte Hans und Franz herbei, um Rose in den Wald zu führen.
Wo gehen wir hin? Es ist schon spät am Abend.
Frag nicht zu viel, wirst du schon bald erfahren.
Gib mir doch wenigstens einen kleinen Hinweis.
Los, lauf schneller. Vergeht dir dein dauerndes Geplapper.
Ich versuche ja schon, mit euch Schritt zu halten, aber es ist so dunkel.
Noch schneller.
Dann müsst ihr meine Fesseln lösen. Wozu müsst ihr mich überhaupt in Fesseln führen?
Ein Befehl des Königs.
Was hat er euch denn befohlen?
Sei endlich still.
Sollt ihr mich so tief in den Wald führen, dass ich mich nicht mehr auskenne?
Still, habe ich gesagt. Zum letzten Mal.
Eure Fackeln sind schon zur Hälfte runtergebrannt. Wenn ihr nicht bald umkehrt, schafft ihr es auch nicht mehr zum Schloss zurück.
Sie hat recht. Im Dunkeln finden wir nie zurück. Schau, da vorne ist ja schon die Lichtung. Ein Glück, dann haben wir es bald hinter uns.
Was habt ihr hinter euch? Nun spuckt es endlich aus. Was geschieht mit mir?
Es geschieht nur des Königs Befehl. Vorsicht, Hans, halt sie fest.
Was willst du mit dem Schwert?
So halt doch still.
Nein, du tust mir weh.
Halte sie fester, Hans.
Oh Gott, was habt ihr vor?
Du musst sterben, so hat es dein Vater befohlen.
Das könnt ihr nicht machen, lasst mich gehen, ich habe nichts getan.
Der König sieht das anders und sein Wort ist Befehl. Aber Franz, ist denn das Schwert überhaupt scharf genug? Ja, natürlich, dumme Frage. Darf ich mal fühlen? Du willst wohl Zeit schinden, was Hans? Ich kann das einfach nicht. Ich tue es ja auch nicht gern, aber Befehl ist Befehl.
Ich flehe euch an. Hans, Franz, lasst mir mein Leben.
Der König hat...
Erinnert euch doch an all die guten Tage, die wir zusammen hatten.
Das ist lange
Und
her.
Meine arme Mutter, was würde sie wohl sagen?
Nun komm mir nicht so, Mädchen.
Ich tue alles, wenn ihr mich nur laufen lasst.
Ich weiß nicht, Franz, es ist nicht recht. Sieh sie dir doch an, das arme Mädchen. Das mag ja sein, aber die Vorschriften... Du bringst es doch auch nicht übers Herz.
Bitte, bitte, lasst mich frei. Mich wird hier niemand mehr zu Gesicht bekommen. Niemals.
Es bleibt unser Geheimnis, Franz.
Ich werde bis ins entfernteste Königreich fliehen und nicht mehr wiederkommen.
Rose, wenn der König das erfährt, sind wir dran. Er wird es nicht erfahren. Und wenn doch, hatte ich nichts damit zu tun.
Ihr habt mein Wort.
Nun gut, dann soll es so sein. Dem Himmel sei Dank, nun lass dich schon frei. Lauf, Mädchen, so schnell dich deine Füße tragen.
Die Zeit verging. Der Winter ging vorüber, der Frühling kam und schließlich der Sommer. Rose wanderte alleine durch tiefe Wälder und durch weite Täler. Sie marschierte über die höchsten Gipfel und durchquerte die reißendsten Flüsse. Nach vielen Wochen gelangte sie schließlich in ein fremdes Königreich. Der Name war Eichensee. Und überall duftete es nach Früchten, Blumen und kostbaren Gewürzen, nach frischen Kräutern und feinen Seifen.
Körbe hier bei mir am Stand, kaufe Körbe.
Hey, Bürstebinder, sag, hast du heute Morgen auch dieses zerlumpte Mädel gesehen?
Ja, ein komisches Ding. Die hat mich nach Arbeit gefragt.
Ah ja, mir wollte sie auch zur Hand gegangen.
Aber so dreckig, wie die aussieht, kann man die nicht nehmen.
Greif zu, Fisch, frischer Fisch.
Ganze Schweine, halbe Rinder, Hühner, Gänse.
Ich habe sie auch fortgeschickt.
Schwätzt ihr über das Mädel von heute Morgen?
Ja, hast du die auch gesehen?
Ha ja, die wollte mir beim Flechten meiner Körbe helfen.
Ja, wie, bei euch alle war sie auch. Vielleicht hätten wir ihre helfen sollen.
Ach, jetzt zerbricht dir nicht der Kopf, Bäuerin. Du kennst sie doch gar nicht.
Ja, aber ich habe Mitleid mit ihr. Die war so schmutzig und abgemagert.
Ja, und ihre Schuhe, total durchgelaufen.
Wie lange sie mit denen schon durch die Gegend läuft. Wer weiß, wann die das letzte Mal was rechts gegessen hat.
Man kann sich ja auch nicht um jede kümmern.
Ja, ich bin froh, wenn meine Familie abends etwas zum Essen hat.
Hanoi, ich finde, die Bäuerin hat recht. Vielleicht hat man sie wirklich nicht einfach fortschicken sollen.
Ja, wo das Mädle jetzt wohl ist?
Wir haben sie zum Schloss von der Königin aufgeschickt.
Ja, und was meinst? Wird die Königin ihr helfen?
Naja, sie wird schon wissen, was zum Do ist.
Naja, und vor der Weg habe ich dem armen Ding ein Stück von meinem Brot mitgegeben.
Aber vielleicht ist sie ja Diebin und bringt bloß Unruhe in unser Dorf.
Hanoi, Fischliesel, das glaube ich et.
Wie kannst du dir da so sicher sein?
Ich sehe es in ihre Augen. Die ist ein gutes Mädchen mit einer reinen Seele. Wenn man sie bloß lässt, ist sie gewiss sehr tüchtig.
Und tatsächlich. Die alte Königin, die Eichensee mit großer Milde und Güte regierte, nahm Rosa an ihrem Hof auf. Sie gab ihr zu essen und einen Platz zum Schlafen, ganz wie die Bäuerin es vorausgesagt hatte. Und weil auch die Königin in Roses Augen eine fromme Seele erkennen konnte, gewann sie das Mädchen lieb. Sie gab ihm eine Arbeit und ließ es im Schloss wohnen bleiben. Rose war nun eine Magd im Hofstaat der alten Königin. Tag ein, Tag aus war sie guter Dinge und dabei fleißig wie eine Biene. Schmerzen deine Knie nicht schon vom vielen Wischen und Putzen? Ruh dich doch ein wenig aus und dann kannst du Holz holen gehen.
Das habe ich vorhin schon erledigt. Es liegt beim Kamin im großen Salon.
Ach, wie fleißig du bist, Mädchen. Und immer eine Melodie auf den Lippen. Sag, was ist das für ein Lied, das du da summst?
Na, ein Lied eben. Es macht mir die Arbeit leichter. Und wenn es euch Freude macht, summe ich es umso lieber.
Was für ein fröhliches und freundliches Wesen du doch bist. Es ist wahrhaftig ein Glück, dass ich dich hier habe.
Für mich ist es das auch, Majestät. Ihr seid so gütig zu mir. Ich werde euch gewiss nicht enttäuschen.
Das höre ich gern. Und ich möchte deinen Fleiß belohnen.
Ach, Euer Hoheit, das ist nicht nötig. Ich habe euch schon so viel zu verdanken.
Du trägst noch immer deine alten Kleider.
Oh, das tut mir leid, ja. Aber ich habe sie gewaschen, so gut es eben ging.
Dein Rock ist ganz zerschlissen, ein Lumpen nur noch. Ich habe dir von meiner Schneiderin ein neues Kleid machen lassen.
Ich danke euch. Ihr seid so gütig, Majestät.
Lass die Arbeit für einen Augenblick ruhen und folge mir.
Das ist keine wahre Geschichte, Großmutter. Du erzählst uns doch ein Märchen. Die Königin ist so nett zu einer Magd. So lieb ist doch in echt keine Königin.
Doch, Großmutter zum Beispiel. Sie ist auch so eine total liebe Königin.
Du hast recht, Großmutter schon. Du hättest Rose auch geholfen, nicht wahr?
Gewiss hätte ich das, mein Lieber. Ganz gewiss. Doch nun hört, wie die Geschichte weitergeht. Als Rose das neue Kleid angezogen hatte, sah sie mit einem Mal wieder aus wie eine Prinzessin.
Aber sie ist ja auch eine Prinzessin, so wie ich.
Ach, nun sei schon still. Großmutter, erzähle uns, wie es weitergeht.
Die Königin hatte einen Sohn. Er war etwa so alt wie Rose. Sein Name war Oleander und er war der Prinz...
Oleander? Wie unser Vater?
Ja, und Rose wie unsere Mutter. Mann, Großmutter ist vielleicht schlecht im Namen ausdenken.
Nun, Oleander jedenfalls kam eines Tages von einer langen Reise zurück nach Eichensee. Er war mit den tapfersten Männern des Reiches zur See gefahren, hatte viele Länder gesehen, mit Ungeheuern gekämpft und reiche Schätze gesammelt. Oleander war ein mutiger junger Mann, mit einem starken Willen und einem eigenen Kopf, wie wir heute sagen würden. Und darum hatte es die alte Königin auch nicht immer leicht mit ihm. Schon oft hatte sie ihn zu überreden versucht, endlich eine Prinzessin aus einem der Nachbarreiche zur Frau zu nehmen. Doch Oleander ließ sich zu nichts zwingen. Und darum waren Mutter und Sohn über die Frage nach einer Heirat bisher immer im Streit auseinandergegangen. So auch an diesem Morgen, gleich nach Oleanders Rückkehr, als sie gemeinsam durch den Schlossgarten schlenderten.
Ach, mein Sohn, es ist schön, dich wieder hier zu haben. Eine passende Braut hast du bei deiner Reise wohl nicht zufällig gefunden?
Nein, zufällig nicht.
Aber irgendwann wirst du dich vermählen müssen. Du weißt, ich werde alt und ich wünsche mir so sehr ein Enkelkind.
Mutter, ich bin es langsam leid, darüber zu sprechen. Ich will nicht irgendein Mädchen heiraten. Ich warte, bis ich die richtige Prinzessin für mich finde.
Ich will dich ja auch zu nichts drängen. Aber allmählich wäre es schon an der Zeit.
Gewiss, Mutter, aber die Liebe kann man nicht erzwingen. Wenn mir die richtige über den Weg läuft, werde ich nicht lange zögern und sie zu meiner Gemahlin machen.
Es gibt doch so viele junge Damen in der Gegend. Eine schöner und reicher als die andere. Und alle wünschen sich nichts sehnlicher als eine Hochzeit mit dir. Und du würdigst sie keines Blickes.
Weil sie mich nicht interessieren. Darum. Und nun lass uns nicht mehr darüber sprechen. Ich muss zum Hafen und nach meinen Schiffen sehen.
Prinz Oleander neigte den Kopf und wollte sich eben von seiner Mutter verabschieden. Da drang eine wunderbare Melodie an sein Ohr. Eine Melodie wie aus einem Märchen. Schlicht und doch voller Anmut und voller Sehnsucht. Der Prinz ging den leisen Tönen nach und erwartete, eine fremde Prinzessin anzutreffen. Stattdessen erblickte er die neue Magd seiner Mutter. Sie stand auf dem Weg und schnitt Sommerrosen, um einen Kranz zu binden. Leise trat der Prinz heran.
Was für ein schönes Lied. Deine Stimme klingt noch schöner als die der Nachtigall.
Oh, Verzeihung, Hoheit. Ich habe euch nicht kommen hören. Tut mir leid.
Nicht doch, sing weiter. Mein Herz wird ganz froh und leicht von deinem Gesang.
Verzeiht, mein Herr, das wage ich nicht. Ich muss rasch diesen Kranz fertig binden. Die Königin erwartet Gäste. Lasst mich gehen.
Wie kann ich dich wiedersehen?
Fragt eure Mutter. Sie weiß, wo ihr mich findet. Und nun verzeiht, ich muss wirklich gehen.
Mutter, wer ist sie? Diese schöne junge Frau, die hier eben die Rosen geschnitten hat.
Sie ist meine beste und fleißigste Magd. Ein freundliches junges Ding aus einfachsten Verhältnissen.
Aber ihre Stimme, so rein, so schön, dass einem das Herz aufgeht. Selbst die Sonne strahlt jetzt heller als zuvor. Und die Blumen leuchten bunter.
Du hast gehört, was ich gesagt habe. Sie ist eine Magd, nichts weiter.
Aber Mutter, sie ist schön wie die teuersten Blumen in deinem Garten. Schöner als die Rosen, die sie geschnitten hat. Ihre Augen tiefer als das Meer, das ich auf meinen Reisen gesehen habe. Ihr Haar kostbarer als die Seidenballen auf meinen Schiffen. So nenne mir doch ihren Namen, damit ich sie fragen kann, ob sie mich heiraten möchte.
Mein Sohn, mir scheint, du hast den Verstand verloren. Sie kam als Bettlerin an diesen Hof. Zerlumpt und schmutzig, halb verhungert mit kaputten Schuhen. Du kannst sie nicht heiraten. Sie ist nicht mehr als eine Magd.
Wie hochmütig du über sie sprichst, Mutter. Als würde sie meine Liebe nicht verdienen.
Du bist nicht irgendjemand, Oleander. Du wirst einmal ein ganzes Reich regieren. Du musst eine Frau deines Standes heiraten. Denk dir nur, eine Magd auf dem Thron.
Dieses Mädchen wird meine Frau oder keine. Die Entscheidung ist längst gefallen.
Nein, mein Sohn. Da irrst du dich. Und meine Geduld ist nun wahrhaftig am Ende. Entweder du selbst findest noch diesen Sommer eine Frau, die deiner würdig ist, oder ich finde sie für dich. Zornig ging die alte Königin von dannen. Und Prinz Oleander stand noch immer da, wie vom Donner gerührt. Um nichts in der Welt würde er ein anderes Mädchen heiraten. Das wusste er in diesem Moment gewiss. Lieber würde er auf den Thron verzichten, auf Krone, Ruhm und Reichtum. Was immer seine Mutter sagen würde, er musste die schöne Blumenmagd wiedersehen. Und so schlich er sich Tag für Tag in den Garten und wartete bei den Rosen auf sie. Zunächst eilte das Mädchen davon, wenn es den Prinzen erblickte. Doch am darauffolgenden Tag war er wieder da. Und irgendwann wartete auch die schöne Blumenmagd darauf, den Prinzen wiederzusehen. Und ihr Herz schlug ein wenig schneller, wenn sie ihn bei den Rosenbeeten stehen sah.
Schönes Blumenmädchen, darf ich dich auf einen Gang zur Hand nehmen?
Majestät, ich muss die Blumen der Königin gießen. Und was würde der Hof denken, wenn eine einfache Magd an eurer Hand durch den Garten schlendert?
Seitdem ich dich zum ersten Mal im Garten gesehen habe, ist kein einziger Augenblick vergangen, in dem ich nicht an dich denken musste.
Ihr macht mich verlegen, Prinz.
Doch wenn ich an dich denke, weiß ich nicht, wie ich dich in meinen Gedanken nennen soll. Willst du mir deinen Namen verraten?
Ich heiße Rose, mein Prinz.
Ich könnte mir keinen besseren Namen für dich vorstellen. Für die schönste Rose in Mutters Garten.
Mein Herr, ich bin eine einfache Magd.
Dein strahlendes Gesicht und dein wunderschöner Gesang gleichen dem einer Prinzessin.
Aber ich bin eine einfache Magd, nicht mehr, nicht weniger, selbst wenn euch das nicht viel erscheinen mag.
So war es nicht gemeint, Rose. Für mich bist du eine Prinzessin. Sieh her, meine Prinzessin, vor der ich das Knie beuge, die ich zur Frau nehmen möchte, wenn du mich willst.
Es ist schon so lange her, dass mich jemand Prinzessin genannt hat. Mein Prinz, ich kann nicht. Es schmerzt zu sehr.
Rose, verzeih. Ich wollte dich nicht kränken. Was bin ich nur für ein Narr? Dein Stand, dein Ansehen, all das kümmert mich nicht. Ich suche keine Prinzessin. Ich suche dich. Sag, möchtest du meine Braut werden?
Ja, mein Prinz. Das will ich von Herzen gerne. Doch sollt ihr zunächst mein Geheimnis erfahren und dann entscheiden, ob ihr mich wirklich zur Frau nehmen wollt.
Ich habe mich längst entschieden. Doch lass hören.
Ich weiß gar nicht, wie ich es euch erzählen soll. Mein Vater regiert ein mächtiges Königreich, viele Tagereisen von hier.
Ein Königreich? Dann ist dein Vater ein König? Und du bist...
Eine Königstochter, ja. Aber so einfach ist das nicht, denn mein Vater hat... Er hat...
Was?
Er hat mich verstoßen und wollte mich töten lassen.
Das ist ja grauenhaft.
Seit meine Mutter vor einigen Jahren an einem Fieber gestorben ist, war mein Vater sehr traurig. Und an einem Winterabend fragte er mich und meine Schwestern, wie sehr wir ihn liebten. Meine Schwestern sagten, so sehr wie die teuersten Edelsteine und Perlen.
Und du?
Ich sagte, so sehr wie das Salz.
Wirklich eine ungewöhnliche Antwort, aber gleichzeitig auch eine kluge Antwort. Denn was wäre eine Suppe?
Ohne Salz. Nichts. Eine fade Brühe. Seht ihr? Ihr habt es gleich erkannt. Aber mein Vater war zutiefst gekränkt. Er ließ mich von seinen Knechten in den Wald bringen. Sie sollten mich töten. Nur durch ein Wunder bin ich entkommen. Und niemand darf das je erfahren.
Und darum lebst du nun das Leben einer einfachen Magd. Ach, Rose, wie leid mir das tut.
So, nun kennt ihr mein Geheimnis. Und ihr könnt entscheiden, ob ihr mich wirklich heiraten mögt. Denn eine Prinzessin werde ich nie mehr sein können.
Natürlich will ich dich heiraten. Und du sollst an meiner Seite in Eichensee regieren. Ich habe da bereits eine Idee. Doch komm, lass uns erst meiner Mutter, der Königin, die frohe Botschaft überbringen, dass Prinz Oleander schließlich doch die Liebe gefunden hat.
Wenig später sandte Oleander seine schnellsten Boten in alle Himmelsrichtungen aus, um die frohe Kunde überall zu verbreiten. Einen Boten schickte er auch an den Hof von Roses Vater. Denn obwohl der König seiner Tochter so böse mitgespielt hatte, wünschte Rose nichts sehnlicher, als ihren Vater und ihre beiden Schwestern unter den Hochzeitsgästen zu haben. Als der Bote mit der Einladung zum Hochzeitsfest in Roses Heimat ankam,
Eure Hoheiten,
saß der König wie gewöhnlich mit seinen Töchtern im Kaminzimmer.
Ein Bote aus dem Königreich Eichensee hat eine Nachricht des Prinzen Oleander mitgebracht. Er bittet, vorsprechen zu dürfen.
Nun, er möge hereinkommen.
Tritt ein.
Danke, dass Sie mich empfangt, Eure Hoheiten. Prinz Oleander schickt mich, um euch eine Einladung zu seiner Hochzeit zu überbringen.
Was? Jasmina, hast du das gehört?
Ich dachte, Prinz Oleander wollte nicht heiraten. Wer ist die Braut?
Der Name der Braut ist nicht Teil der Botschaft.
Oh Vater, wie aufregend. Endlich
Dahlia,
mal wieder ein richtiges
Dahlia,
Fest.
Dahlia, lass den Boten doch ausreden.
Nun gut. Prinz Oleander lädt euch, Majestät, mit euren Töchtern zum Hochzeitsfest ein und bietet euch für die Dauer der Feierlichkeiten Unterkunft in seinem Schloss.
Großartig. Wohnen bei Prinz Oleander, dem schönsten Prinzen des Universums.
Aber Moment mal. Ich habe ja gar nichts anzuziehen. Ich brauche dringend ein neues Kleid. Und neuen Schmuck brauche ich auch. Eine neue Kette und...
Ein neues Kleid? Noch eines?
Kleider kann man nie genug haben, Jasmina. In allen Farben und allen Stoffen.
Dahlia, Jasmina, es reicht. Bote, ich danke dir. Richte Prinz Oleander aus, dass meine Töchter und ich mit großem Vergnügen an seiner Hochzeit teilnehmen werden. Und überbringe ihm unseren Glückwunsch.
Untertänigsten Dank, Majestät. Ich werde dem Prinzen eure Antwort überbringen.
Komm mit, Bote. Ich führe dich in die Küche, damit du dich stärken kannst, bevor du deine Rückreise antrittst.
Eine Hochzeit in Eichensee also. Wer wohl die Braut sein mag?
Oh Vater, das ist doch ganz egal. Wir werden 3 Tage durchfeiern. Jasmina und ich werden essen, trinken und tanzen und der ganzen unverheirateten Männerwelt den Kopf verdrehen.
Denkst du wirklich, ein Prinz fordert mich zum Tanz auf?
Aber natürlich, mit unseren neuen Kleidern werden wir wunderschön aussehen.
Willkommen, verehrte Gäste. Wir freuen uns, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid, um meinem Sohn, Prinz Oleander von Eichensee, und seiner Braut die Ehre zu erweisen.
Werte Gäste, ich begrüße euch, die ihr aus aller Herren Länder in unser Königreich gereist seid. Ich möchte mit euch gemeinsam dieses wundervolle Fest feiern.
Also nach der Reise bin ich jetzt echt gespannt auf das Essen.
Unser Hof hat sich Tag und Nacht auf diesen besonderen Anlass vorbereitet. Unsere Mägde haben diesen Saal mit den schönsten Blumen aus unseren Feldern geschmückt.
Ich hab so einen Bärenhunger.
Seit Tagen sind unsere Köche damit beschäftigt, die feinsten Zutaten, das zarteste Fleisch und die schmackhaftesten Kräuter und Gewürze aufzutreiben.
Könnt ihr die Braut irgendwo sehen?
Daraus haben sie ein Festmahl gezaubert, das euch hoffentlich mundet.
Was ist sie überhaupt?
Auf das unsere Königreiche immer friedlich zusammenleben.
Da bin ich aber gespannt.
Naja, ich habe schon Besseres gegessen.
Also Vater, du hättest unseren Koch mitbringen sollen. Die Suppe ist ja wohl ungenießbar.
Bei euch der Hofnagel kocht.
Die schmeckt wirklich nach gar nichts.
Die kann man nicht mal dem Fußvolk geben.
Dass das Essen überhaupt so angepriesen wurde.
Das ist erst die Suppe. Ich will gar nicht wissen, wie schlecht der Hauptgang schmeckt.
Werter König, ihr esst ja gar nicht. Schmeckt es euch nicht?
Nun ja, verehrter Prinz, ich möchte euch ja nicht beleidigen, aber der Suppe fehlt der Geschmack.
Werter König, es bestürzt mich, das zu hören.
Nun ja, das Fleisch ist sehr zart. Das Gemüse schmeckt auch sehr frisch, aber ich denke, es fehlt ein Gewürz.
Ein Gewürz also?
Ich denke, das Salz? Das Salz. Oh je, das Salz.
Vater, was hast du denn auf einmal?
Dein Teint, Vater, du bist ja ganz blass.
Kind, ich glaube, ich habe einen großen Fehler begangen. Wie konnte ich nur so verblendet sein, so selbstsüchtig, so eitel, so dumm?
Was meinst du, Vater?
Wovon sprichst du?
Von Rose, die mich so sehr liebte wie das Salz, das dieser Suppe fehlt. Ach, ich würde alles geben, um diese Tat wieder rückgängig zu machen.
Ach, Vater. Ja, sie war so lieb.
Und so bescheiden.
Was bringen Reichtum, Perlen und Edelsteine ohne meine jüngste Tochter? Es ist, als würde das Salz in der Suppe meines Lebens fehlen. Es ist ungenießbar.
Trotzdem, du musst dich jetzt zusammenreißen, Vater.
Ja, wir sollten das vielleicht nicht gerade jetzt ausdiskutieren.
Verehrte Herrschaften, seht, da kommt die Braut.
Oh, mit einem Schleier vor dem Gesicht. Dahlia, schau, was für ein schönes Kleid.
Naja, ein bisschen zu viel Spitze und die Schuhe passen auch nicht.
Sie sind schlicht.
Also ich hätte mehr Glitzer gewählt.
Schöne Zöpfe, aber schau, auch ihre Kette ist so schlicht.
Genau wie diese Melodie, die sie hier dauernd spielen. Sie erinnert mich an...
Vater, das ist doch Roses Lied. Und unter ihrem Schleier sieht sie aus wie...
Rose! Rose, mein Kind, mein liebes Kind.
Vater!
Rose, bist das wirklich du?
Ja, Vater, ich bin es.
Komm an mein Herz. Es tut mir so unendlich leid. Was war ich doch für ein Narr? Wirst du mir das wohl jemals verzeihen können?
Das ist doch längst geschehen, Vater. Denn noch immer liebe ich dich so sehr wie das Salz.
Ach, Kind, auch ich liebe dich mehr als alles Gold und alle Perlen der Welt. Ja, so sehr wie das Salz, so sehr liebe ich dich. Und ich weiß nun auch, dass eine einzige Träne mehr Salz enthalten kann als der ganze Ozean.
Rose, ich kann es nicht glauben.
Wir haben dich wieder.
Meine lieben, schrecklichen Schwestern.
Lass dich umarmen.
Wir dachten, du seist tot. Es ist wie ein Wunder.
Ja, wirklich. Es ist wie ein Wunder.
Wie bist du denn überhaupt hierher gekommen?
Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie euch beim Essen.
Aber das ist doch ungenießbar.
Oh nein, liebe Gäste. Es fehlt nur die Würze. Und nun, wo die Familie wieder vereint ist, lasst uns gemeinsam speisen. Diener, bring das Salz. Und Salz ist unter allen Kristallen, die uns die Erde schenkt, der kostbarste. Und das hatte nun auch Roses Vater gelernt.
Großmutter, das war eine spannende Geschichte.
Ja, wirklich. Aber weißt du, was ich glaube?
Was denn?
Ich glaube, dass du dir den Namen doch nicht ausgedacht hast.
So? Wie kommst du denn darauf?
Mutter hat uns einmal erzählt, dass man sie früher die Salzprinzessin nannte. Doch sie wollte uns nie sagen, warum.
Du hast uns die wahre Geschichte von Vater und Mutter erzählt, stimmt's? Und du bist die Königin, die unserer Mutter damals geholfen hat, nicht wahr?
Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Großvater seine eigene Tochter weggejagt hat, wegen sowas Dummem.
Vielleicht hat Großmutter bei ihrer Erzählung etwas übertrieben.
Genug geplaudert. Schließt nun die Augen und die Münder.
War es denn nun die Geschichte unserer Eltern? Nun sag schon, Großmutter.
Schlaft jetzt und träumt schön. Und hört nur, wie schön eure Mutter singt.
So lieb wie das Salz. Ein Hörspiel für Kinder nach einem schwäbischen Volksmärchen von Ernst Mayr. Eingerichtet und produziert von Studierenden des Studiengangs Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Sprecherinnen und Sprecher waren als alte Königin und Erzählerin
Anna Satrapa,
als Enkel
Noah Seyer,
als Enkelin
Rosalie Seyer,
als Rose
Mona Ulmer,
als Prinz Oleander
Tobias Kunz,
als Roses Vater der König
Frederik Knoll,
als Roses Schwester Dahlia
Sophia Ansari,
als Roses Schwester Jasmina
Eva Neugebauer,
als Hans und als Bote aus Eichensee
Kai Ochmann,
als Bürstenbinder Franz und Hofmarschall
Jakob Wittmann,
als Seifensiederin
Lea Holzer,
als Fischhändlerin
Annemarie Utz,
als Korbflechterin
Katharina Wilk
und als Bäuerin
Bella Christoffel.
Redaktionsleitung Pia Fruth, Leitung Sounddesign Kiron Patka, Ton und Technik Jamo Baschnagel und Aaron Geiger.
Verblasste Bilder ziehen vorüber im Flimmerlicht und Wimpernschlag. Ich dreh die Zeit zurück auf Anfang, als die Welt noch ganz neu war. Ich höre die Stimmen und Gedanken und seh Vergangenes wieder klar. Um zu verstehen, was heute ist, schau ich auf das, was war. Ich dreh die Zeit zurück auf Anfang, als die Welt noch ganz neu war. Und Vergänglichkeit wird Neuland und die Sicht wird wieder klar. Zeitreise durch die Jahre, zurück zu dem, was einmal war. Thank you. zurück ins Jetzt und Heute und schau ins Leben flimmern. Zeitreise ist zu Ende. Ich seh nach vorn auf das, was ist.
Das war Unheilig featuring Helene Fischer mit Zeitreise. Und mit einer Zeitreise geht es auch weiter im nächsten Hörspiel. Ludwig Uhland, geboren am 26. April 1787 in Tübingen, gestorben 1862 auch in Tübingen, war ein deutscher Dichter, Literaturwissenschaftler, Jurist und Politiker. Seine Leidenschaft aber gilt vor allem der Literatur und Poesie. Noch während seiner Studienzeit findet er Anschluss an die Schwäbische Dichterschule um Gustav Schwab und Justinus Kerner. Er war Mitglied der Burschenschaft Germania und wurde später Professor an der Universität Tübingen. Was wäre, wenn er heute auf mysteriöse Art und Weise wieder erwachen würde? Wie würde er wohl die Entwicklung der Stadt wahrnehmen? Hier ein kleiner Ausflug in das Tübingen des 20. Jahrhunderts mit dem Dichter Ludwig Uhland. Uhland ist wieder da.
Ich erinnere mich, ich bin erwacht. Es dürfte früher Nachmittag gewesen sein. Ich öffnete meine müden Augen und wurde geblendet von der warmen Sonne über mir. Ich fühlte mich etwas eingerostet und staubig, aber trotz alledem quicklebendig. Ein mir bekanntes Lied hatte mich aus dem Schlaf gerissen. Ich setzte mich auf, es gelang mir ohne Probleme. Ich war bekleidet, Hemd, Schleife, Mantel, so wie es sich für einen wohlsituierten Mann gehört. Mein Blick schweifte umher. Ich befand mich auf einer Terrasse eines Hauses mit orangener Fassade. Plötzlich schob sich ein Gesicht zwischen meines und die Sonne.
Ist alles okay bei dir? Die alten Herren werden halt echt nicht mehr jünger. Liegt er da einfach so auf der Terrasse rum?
Ich bejahte und musterte den Buben genauer. Er trug ebenfalls ein Hemd mit Schleife, ein Wams und eine Schärpe mit mir bekannten Farben. Ein Bursche der Germania, ein Kamerad. Er half mir auf und schüttelte den Kopf. Bevor ich zu einer Frage ansetzen konnte, hatte er sich bereits abgewandt und wieder in das Innere des Hauses begeben. Scheinbar fand dort gerade eine Festlichkeit statt. Eine Welle des Tatendrangs erfasste mich und ich wollte dieser dubiosen Situation auf den Grund gehen. Ich begab mich auf die Straße. Angesichts des gewaltigen Ansturms von Farbe und Licht und vor allem dieser seltsamen Gefährte, die viel zu schnell an mir vorbeizogen, stockte mir der Atem.
Passet ihr doch auf, wo sie nahlaufet!
Beinahe wurde ich von einer aggressiven Velozipedin überrollt. Es herrschten gefährliche Zeiten in meiner Heimatstadt Tübingen. Mir wurde klar, dass ich Meyer, Schwab oder Kerner finden musste, meine schwäbischen Dichterfreunde. Mit ihnen wollte ich diese äußerst merkwürdigen neuen Sinneseindrücke teilen. Unser Treffpunkt waren immer die ehrwürdigen Tübinger Universitätseinrichtungen gewesen. Also stolperte ich in Richtung Wilhelmsvorstadt. Alle 5 Meter blieb ich stehen und bestaunte meine Umgebung. Der Duft von mir unbekannten Speisen drang verlockend in meine Nase. Er wurde von einem fladenartigen Brot mit allerlei Füllung wie Salat, Fleisch und Zwiebeln ausgeströmt und ließ mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Vor mir erstrecken sich etliche Läden mit seltsamen Gütern, die zum Verkauf feilgeboten wurden. Orientalische Düfte mischten sich unter den Essensgeruch. Die Schauvitrinen waren vollgehängt mit merkwürdigen Amuletten, Steinen und Symbolen. Völliger Hokuspokus. Ein sehr interessant aussehendes Amüsierlokal, in dem sich Polstermöbel in allen Varianten befanden, erregte meine Aufmerksamkeit. Ich trat ein. Viele junge Menschen in ziemlich schäbiger Kleidung, viel zu engen Hosen und ausgelaufenen Stoffschuhen saßen an den Tischen, unterhielten sich, rauchten und tranken. Alles wirkte sehr ungepflegt. Einige starrten mich an. Ich fühlte mich unwohl. Wahrscheinlich gehörten sie, ihrem fadenscheinigen Aussehen nachzuurteilen, nicht zur Akademikerschicht und verweilten daher in dieser Spelunke. Es fiel mir schwer, mich auf mein Anliegen zu konzentrieren und mich nicht von der sehr verwirrenden Umwelt ablenken zu lassen. An einem der vielen Buchläden und Antiquariate gestand ich mir ein wenig Zeit ein und betrachtete die bunten Werke in den Auslagen, in der Hoffnung, einen literarisch wertvollen Gedichtband zu finden. Ich erschrak, als ich die Buchtitel der vor mir befindlichen Werke las. Meditation für Anfänger, Tote Mädchen lügen nicht, Schlank im Schlaf, How to Häkel. Ich schloss die Augen, um nicht vor Empörung über dieses Literaturangebot in Tränen auszubrechen. Niedergeschlagen zwang ich mich, die letzten Schritte zu gehen. Endlich erstreckte sich die neue Aula mit den beiden Brunnen vor mir. Damals hatte ich ihrer Einweihung beigewohnt. Es war lange vor dem Revolutionsjahr 1848. Ich war Abgeordneter in Stuttgart und führte eine Anwaltskanzlei. Doch das klassizistische Gebäude war irgendwie verändert. Die Menschen waren verändert. Sie trugen ebenfalls schäbige und zum Teil zerrissene Kleidung. Seltsame Frisuren, ich sah junge Männer mit Zöpfen und ausrasierten Schläfen. Was war hier nur los? Völlig in Gedanken lief ich über die Chaussee. Ein vierrädriges Ungetüm, in Ausmaßen, wie ich es noch nie gesehen hatte, hielt quietschend nur ungefähr eine Fußlänge vor mir. Ich ging auf die Eingangstür zu, ein junger Herr, fein gekleidet, öffnete die Tür von innen und hielt sie mir auf. Ich war angetan von der Freundlichkeit des Burschen und bedankte mich überschwänglich.
Gern geschehen. Sind Sie der neue Prof hier?
Ich verstand nicht so ganz. Ich war doch schon sehr lange hier als Dozent tätig. Scheinbar hatte der Lümmel in der ein oder anderen Vorlesung mit Abwesenheit geglänzt. Mit tadelndem Blick ließ ich ihn und seinen Kameraden stehen.
Justus, hast du den gesehen? Was war das denn für ein seltsamer Typ?
Die beiden lachten herzlich und schritten erhobenen Hauptes von dannen. Eine Gruppe junger Fräuleins kam mir entgegen. Sie waren leicht bekleidet, trugen eine Art kurze Hose und zeigten tiefes Dekolleté. Ich wunderte mich, was sie hier wohl trieben. Die Universität war nur für die Burschen gedacht, die Damen gehörten nach Hause. Ich ging anmutigen Schrittes zwischen den hohen Bücherreihen umher. Die Atmosphäre und der Geruch der Bücher beruhigten mich. Als ich ein Werk ausgewählt hatte, nahm ich Platz auf einem bequemen Polstermöbelstück und schlug es auf.
Es stand in alten Zeiten ein Schloss so hoch und hehr. Weit glänzt es über die Lande bis an das blaue Meer.
Wort für Wort las ich die schönen Verse, die meinen Geist zur Ruhe brachten. Ich merkte, wie mir die Augen zufielen. Es war ein sehr anstrengender Weg gewesen. Meine Atemzüge wurden länger und mein Bewusstsein schweifte ab. Ich schlief wieder ein.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Das waren unsere zwei Hörspiele von Tübinger Medienwissenschaftsstudenten und Studentinnen, produziert in den Hörfunkseminaren von Ulrich Häkele und Pia Fruth. Wenn ihr mehr solcher Hörspiele hören wollt, dann schaut doch mal in unserem Archiv nach. Dort findet ihr eine große Ansammlung verschiedener Sendungen mit Hörspielen mit den unterschiedlichsten Themen. Und jetzt noch einmal ein wenig Musik für euch. Zwei Songs aus dem Jahre 2020, beide in den Charts ganz weit oben. Was hätte wohl Ludwig Uhland zu dieser Musik gesagt? Harry Styles mit Watermelon Sugar.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling
It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Like a song, I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high.
Stuck with you, stuck with you, stuck with you. all my time. Go on, make me lose my mind. We got all that we need here.
Das war Ariana Grande und Justin Bieber mit Stuck With You. Und so schnell sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Redaktion hatte Ulrich Häkele, am Mikrofon war für euch Mareike Wiener. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk, erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de, sowie auf Facebook und Instagram. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, macht's gut, bis bald!